Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die evangelische Jugend hat damit angefangen und hat die ganze Kirche übernommen, dass man für jedes Jahr ein Bibelwort als Jahreslosung hat. Und die Jahreslosung für dieses Jahr, der Text steht schon vor Ihnen, steht Lukas 11, Vers 1. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Also darf ich Sie auf der Galerie bitten, uns ein paar Luftlöcher aufzumachen erstmal. Wenn Sie alle Fenster und Türen verriegeln, dann ersticken wir nach 5 Minuten. Wer auf der Galerie sitzt, da hinten, die hinteren Fenster, nicht an der Seite, an die hinteren Fenster bitte. Wer auf der Galerie sitzt, muss riskieren. So, danke. Wer auf der Galerie sitzt, muss riskieren, dass er ein bisschen friert am Rücken. Machen Sie Fenster auf, danke. Entschuldigen Sie. Ich kann nichts dafür, dass die Kirche kaputt ist. Meine Freunde, im Gesangbuch der Brüdergemeinde fand ich so einen schönen Vers. Und mit diesem Gebetsvers des Grafen Zinzendorf möchte ich Sie an diesem Neujahrsmorgen grüßen. Muss ja schon Sinn haben, wenn wir uns Neujahrswunsch sagen. Mir sagte einer, ich wünsche Ihnen ein neues Jahr. Sei wundervoller Wunsch, nicht? So, da möchte ich doch ein bisschen inhaltsvolleren Neujahrsgruß Ihnen sagen. Ich grüße Sie mit diesem Gebetsvers des Grafen Zinzendorf. Wenn dein Herz mit uns ist, fehlt's an keinem Segen. Und wir gehen, Herr Jesus Christ, Fried und Freud entgegen. Vergleichen Sie mal all die Leitartikel in Zeitung. Ja, der Entscheidung, sehr dunkle Dinge, nicht wahr? Dunkel liegt das neue Jahr vor uns. Und wir gehen, Herr Jesus Christ, Fried und Freude entgegen, das wünsche ich Ihnen. Aber Voraussetzung, wenn dein Herz mit uns ist. Ohne Heiland, keine Verheißung. Wenn dein Herz mit uns ist, fehlt es an keinem Segen. Und wir gehen, Herr Jesu Christ, Fried und Freude entgegen. Schon so eine Sache mit dem Jahresanfang. Da werden überall Pläne gemacht. Man redet vom 7-Jahresplan. 3-Jahresplan, das wirkt ansteckend. Meine Mitarbeiter haben mir jetzt einen 2-Jahresplan fürs Weiglaus vorgelegt, was da alles repariert und angeschafft werden muss, so in 2 Jahren. Und haben sie gesagt, brauchen nicht zu kümmern, sie brauchen das Geld beizuschaffen. Nee. Und dann für unsere Freizeiten und Lager, da machen wir auch 1-Jahresplan. Sehen Sie, wäre es nicht eine schöne Sache, wenn wir auch für unser geistliches Leben einen Jahresplan aufstellen würden. Wir trudeln so ins neue Jahr rein. Wäre es nicht wichtig, dass wir in unserem inneren, unserem geistlichen Leben einen Jahresplan aufstellen? Unsere Jahreslosung weist uns ans Beten. Wie sieht das eigentlich aus mit unserem Gebetsleben? Ich bin überzeugt, dass 60% von Ihnen überhaupt nicht beten können. Regen Sie nicht auf, bin ich überzeugt von. Und dass die weiteren 30% nicht dazu kommen. So sieht das todsicher aus. Wäre das nicht eine schöne Sache, wenn wir mal sagten, das Jahr 1961 mit dieser Jahreslosung, das soll ein Jahr werden, wo mein Gebetsleben in Ordnung kommt. Wo ich mal beten lernen will. Das soll ein Jahr des Gebetes werden. Wäre schon ein Wunsch für mich hier, für diese Gemeinde. Ein Jahresplan, 1961, ein Jahr des Gebetes. So, und nun wollen wir dieses Textwort auslegen. Herr, lehre uns beten. Ich möchte, wie üblich, will auch im Jahr und Jahr nicht davon abgehen, 3 Dinge dazu sagen. Herr, lehre uns beten. Erstens, Das heißt, wir können es nicht. Was ich lernen muss, das kann ich nicht. Wenn die Jünger sagen, Herr, lehre uns beten, dann heißt es, wir können nicht. Sehen Sie, unsere Textgeschichte fängt so an. Und es begab sich, dass Jesus betete. Und da er aufgehört hatte, sprach seiner Jünger einer zu ihm, Herr, lehre uns beten. Das ist eine verblüffende Geschichte, meine Freunde. Denn diese Jünger, das waren doch keine Atheisten oder Kerle, die aus der DDR kamen und Jugendweihe hinter sich hatten. Das waren doch Männer aus Israel. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass in Israel jeder junge Mann von 12. Lebensjahr ab jährlich einmal nach Jerusalem in den Tempel ging. Was hat er da gelernt? Doch nicht fluchen. Da waren doch keine Jazzkonzerte. Was hat er da gelernt? Hat er beten gelernt? Und in jedem Hause in Israel hat man, wenn die Mahlzeit begann und geschlossen wurde, ein Tischgebet gesprochen. Die Leute sagten, Schweine gehen an Troch, ohne an den zu geben, zu denken, der es uns gibt. Da sprach man Tischgebet. Und in jedem israelitischen Hause wurde der Sabbat am Samstag, also am Freitagabend begonnen, mit dem Gebet, das der Hausvater sprach. Und die Leute konnten doch beten. Die Leute konnten doch beten. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele von ihnen nicht annähernd so viel Gebet in ihrem Leben haben wie diese Männer. Und nun stellen Sie sich vor, das ist eine tolle Geschichte. Da haben sie Jesus beten hören. Den Sohn Gottes haben sie mit dem Vater sprechen hören. Und da geht ihnen auf. Das ist Beten. Dieses Ausschütten des Herzens. Dieses völlige Vertrauen. Dieses Reden mit dem Vater. Da ist einer, mit dem ich sprechen darf. Das ist Beten. Und da ist ja alles, was wir bisher getan haben, überhaupt nicht gebetet. Erschüttert, sagen sie, Herr, lehre uns beten. Da fällt mir immer eine Geschichte ein, die ich Ihnen erzählen muss. Vielleicht habe ich es schon mal erzählt. Sehen Sie, im vorigen Jahrhundert hat in der Lüneburger Heide in Hermannsburg ein gewaltiger Prediger gewirkt, Louis Harms. Dieser Louis Harms, der hat also den ganzen norddeutschen Raum da oben in Bewegung gebracht. Von dem ist ein Buch hinterlassen, das ist längst vergriffen und es gehört zu den Perlen meiner Bücherei, solche Dinge. Das hat den schönen Titel Goldene Äpfel in silbernen Schalen. Und da erzählt er die Geschichte von einem alten Bauern namens Bugenhagen. Der erzählt dieser Ludwig Harms, dieser Bugenhagen war ein alter Bauer und lebte, ich sag's wörtlich, in großer Rechtschaffenheit. Er ging regelmäßig zur Kirche und zum Abendmahl. Er las seinen Morgen- und Abendsegen und er war gewiss, ich sag's ganz wörtlich, wie Ludwig Harms erzählt, und er war gewiss, dass ihm nicht fehlen könnte, dass er gewiss selig würde, denn er hatte ja nichts Böses getan. Und dann, so erzählt Ludwig Harms, hört dieser Bauer Bugenhagen eines Tages eine Predigt von Ludwig Harms. Und da sagt Ludwig Harms, richtig beten kann überhaupt nur einer, der mal im Rachen des Teufels gesteckt hat. Ein Ertrinkender, der schreit um Hilfe bis zum letzten Atemzug, wo er entweder untergeht oder gerettet wird. Und so sagt Ludwig Harms, und so schreit ein Mensch, der in Sündennot kommt und die Hölle vor sich offen sieht und plötzlich entdeckt, dass er Gott ein Gräuel ist und seine Gerechtigkeit nicht sieht und dass er auf dem Weg in die Hölle ist, so schreit so ein Mensch bis zum letzten Atemzug um Errettung durch Jesus. Und er schreit, bis er errettet wird oder bis die Hölle ihn verschlingt. Und da sagt Ludwig Harms in der Predigt, wer solche Sündennot nicht kennt, wer noch nie Angst hatte, dass er verloren geht, wer vor Gott noch nicht gezittert hat, der wird im Beten bald müde. Der macht am 1. Januar einen Anlauf, am 3. hat es aufgesteckt. Aber wer aus einer wirklichen Anklage seines Gewissens, aus einer wirklichen Erkenntnis seines verlorenen Zustandes, eine wirkliche Errettung durch Jesu Blut erfahren hat und wirklich Vergebung der Sünden an seinem Gewissen erlebt hat, der hat, ich sage wörtlich von Ludwig Ernst, er hat auswendig gelernt, der hat einen lebendigen Heiland. Einen lebendigen Heiland. Und mit diesem guten Freund geht er gern um. Und so lernt er immer besser beten. Und dann fügte Ludwig Ernst dieser Predigt hinzu, wie man einen Vogel am Fliegen erkennt, so erkennt man ein Kind Gottes am Beten. Und wenn Sie nicht so beten können, dann dürfen Sie ganz gewiss sein, dass Ihr ganzes Christentum nichts ist. Verzeihen Sie, dass ich am Neujahrstage solche Sachen sage. Aber Gott hat mich nicht hingesetzt, um mir einige freundliche Wörter über Sie rieseln zu lassen, sondern die Wahrheit zu verkündigen. Wie man Vogel am Fliegen erkennt, so geht man Christen am Beten. Über dieser Predigt, erzählt Ludwig Harms, wurde der alte Bauer höchst unruhig. Und er fragte sich sehr ängstlich, ob es mit seinem Christentum überhaupt stimme. Ob das nicht alles Einbildung sei. Kurz nachher trifft der Prediger Ludwig Harms den Bauern auf dem Feld, da sitzt er auf dem Pflug, da hat die Pferde angehalten und macht einen schrecklich schwermütigen Eindruck. Und da sagt Ludwig Harms: Bugenhagen, was fehlt euch? Und da sagt der Bugenhagen, da bricht's aus ihm heraus: Ich möchte gern in den Himmel kommen. Ich möchte selig werden. Ich möchte ein Christ sein. Aber wenn das Beten ist, was Sie da letzten Sonntag der Kirche gesagt haben, dann kann ich überhaupt nicht beten und dann bin ich gar kein Christ. Und das macht ihn auf einmal sehr unruhig. Und da sagt Ludwig Harms Bugenhagen: Ich will euch zwei Fragen vorlegen. Beantwortet sie mir mit Ja und Nein. Erstens: Seid ihr gewiss, dass eure Sünden durch Jesus vergeben sind? Wissen es gewiss. Und zweitens: Haben sie den Sohn Gottes, ihren Heiland, von Herzen lieb? Darf ich Ihnen die Frage vorlegen? Wissen sie, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind? Und haben sie Jesus von Herzen lieb? Und da wird der Bauer bleich und sagt: Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Sünder bin. Und von Liebhaben Jesu kann keine Rede sein. Und da sagt der Louis Harm: Dann seid ihr völlig tot in euren Sünden. Und dann lädt er den alten Mann zu sich ein und fängt mit ihm einen Sonderkurs an. Und dann bespricht er mit ihm die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes, ganz einfältig. Und da geht dem rechtschaffenen alten Mann auf: Ich habe ja in Wirklichkeit alle Gebote Gottes übertreten. Er bekommt eine Angst, ein Leben voll Sünde. Gott schenke diese Angst in unser verlogenes Säkulum hinein. Lassen wir mal wieder in die Welt der Wahrheit kommen. In die Welt der Wahrheit. Nun bekommt der alte Angst, was soll er aus mir werden? Und da fängt er an zu schreien. Verstehen Sie? Wie ein Ertrinkender. Und dann erzählt ihm Bugenhagen, was er tausendmal weiß. Nun erzählt ihm, wollte ich sagen, Ludwig Ernst, was er längst weiß. Dass der Sohn Gottes gekommen ist, solche Sünder wie er ist, zu erretten. Er führt ihn unter das Kreuz von Golgatha. Er zeigt ihm das Blut, das reinwäscht von aller Sünde. Und das Schreien seines Herzens und großer Not gehen dem Alten die Augen auf. Und er wird Jesu Eigentum und erfährt Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, die er nicht wert. Und nun erfährt er, was Ludwig Erhard sagte. Dann hat man ein Heiland, mit dem man gerne umgeht, und dann lernt man jeden Tag besser beten. Nun konnte er beten. Nun konnte er beten. Lieben Freunde, ich bin überzeugt, wir oberflächlichen Leute können gar nicht beten. Es sei denn, dass zuvor diese gründliche Wiedergeburt unseres Lebens geschehen ist, von der Ludwig Harms hier den Bogennamen erzählt. Und nun zweites, Herr, lehre uns beten. Und das hieß, wir können es nicht. Und Gott helfe uns, dass wir es lernen. Das ist nämlich das Zweite, was ich sagen muss. Wir sollten beten können. Wir sollten es können. Zweitens, wir können es nicht. Zweitens, wir sollten es aber können. Sehen Sie, als ich über diesem Text saß, es begab sich, dass Jesus betete. Und da er aufgehört hatte zu beten, sprach seiner Jünger einer, Herr, lehre uns beten. Das ist wie ein Notschrei. Ja, das ist wie ein Notschrei. Und es könnte sein, dass einer nach Hause geht und seinem Herzen nur Not hat. Mein Gott, wo stehe ich eigentlich? Ich, der mir so viel einbilde, ich, moderner Mensch, Herr, lehre mich beten. Ein Notschrei war das. Sehen Sie, wir dürfen das Wort nicht falsch verstehen. Lassen Sie mich mal ein ganz dummes Beispiel brauchen. Also, ich war im humanistischen Gymnasium und so ist gekommen, dass ich nicht Englisch gelernt habe. Ich kann also Englisch nicht, was meinen Jungs hier, die natürlich alle fließend Englisch sprechen, ein Grund ewiger Freude ist, wenn ich Shakespeare kaum richtig aussprechen kann. Nicht mehr. Und das hat mir oft gefehlt. Nicht, wenn Ausländer zu Besuch kommen, so aus Ghana oder wo sie überall herkommen, oder wenn ich im Ausland bin, ist immer dumm, wenn man kein Englisch kann. Aber wissen Sie, ich bin auch so durch die Welt gekommen. Und es jetzt noch zu lernen, lohnt nicht. Es geht auch so. Es wäre gut, wenn ich es könnte, aber es geht auch so. Und jetzt gibt es sehr viele, die meinen, genauso ist mit dem Beten. Wir können nicht beten, ist richtig, Pastor Busch. Und wäre natürlich nett, wenn wir es könnten. Aber schließlich geht's auch so. Schließlich geht's auch so. Also ich komme schon durch die Welt, heißt dann, nicht auch ohne, dass ich beten kann. Millionen kommen durch und bringen es zu Millionen und können nicht beten. Also werden wir auch so fertig. Und dies ist nicht wahr. Und sehen Sie, das ging den Jüngern auf. Mein Gott. Man kann nicht leben, wenn man es nicht gelernt hat. Herr, lehre uns beten. Ein Mensch ohne Beten, der ist wie ein Flugzeug, das sich im Nebel verirrt hat, wie so in der tschechischen Grenze darum, nicht, wo es immer alles kritisch ist, und dann fällt noch der Funk aus. Können Sie die Situation vorstellen? Und so ist ein Mensch ohne Gebet. Im Nebel dieser Welt verirrt und keine Möglichkeit, den anzurufen, der so gerne errettet und der uns hört und der helfen kann und der selig machen kann und der unser Freund ist, keine Möglichkeit, ihn anzurufen. Ha, hier sind Menschen, die nicht beten können, Flugzeuge im Nebel verirrt und der Funk ist ausgefallen. Furchtbar. Aber die Sache ist noch schlimmer. Sehen Sie, ein Mensch, der nicht beten kann, ist in Gottes Augen Mausetot. Ich möchte zwei Mause vorausschreiben, dass es deutlich wird. Mauseratze tot. Da kann er Namen haben, alle Zeitungen für den Tod für Gott, wenn ich beten kann. Sehen Sie, ich habe im Kriege mal erlebt, wie neben mir ein Freund totgeschossen wurde, so mitten im Gespräch, da fiel er um, war tot. Dann habe ich mit ihm reden wollen. Ich hatte ihm noch so viel zu sagen. Ich habe ihn angerufen, ich habe geschrien, ich habe ihn geschüttelt. Er hörte nichts und sagte nichts. Ich stand vor ihm und nicht ein Wörtlein kam aus seinem Munde. Und nun sage ich Ihnen, so steht Ihr Heiland vor Ihnen heute Morgen. Er will mit Ihnen reden. Er ruft Sie an. Aber Sie können ihm ja nicht antworten. Ihr Mund bleibt stumm. Sie können ja nicht beten. Sie liegen vor ihm wie ein Toter. Ich stelle mir so einen Menschen vor an jenem Tage des Gerichtes, vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Ob das kommt oder nicht, das können wir abwarten. Die Bibel sagt es und darum glaube ich. Und wenn Sie es nicht glauben, dann sage ich, warten wir es ab. Sie werden vor Gott stehen. Sie werden vor Gott stehen. Und dann wird Gott sagen, ja, ich kenne dich nicht. Unter allen Stimmen, die vor meinen Thron kamen, habe ich deine nicht gehört. Ich hätte dich so gerne errettet. Aber es war kein Rufen da. Ich wäre so gern dein Heiland gewesen, aber du wolltest ja nicht. Du bist ohne mich fertig geworden, nun geh schon. Geh in die Hölle, du darfst in Ewigkeit ohne mich fertig werden, das ist die Hölle. Es ist schlimm, wenn man nicht beten kann. Wir sollten es unbedingt lernen. Das ist ein Notschrei, Herr, lehre uns beten. Ein großer Notschrei. Ach, lieben Freunde, ich muss noch was dazu sagen. Es ist so wichtig, dass wir es lernen. Denn sehen Sie mal, sagen Sie nicht so schnell, ich kann beten. Es gibt im Psalm 141 ein Wort, hat mich immer sehr bewegt, das heißt, mein Gebet müsse vor dir taugen, wie ein Räuchopfer. Es gibt also ein untaugliches Gebet. Es gibt ein Gebet, das ist wie eine Blechmünze, die gilt nicht. Da gibt es zum Beispiel ein Gebet in der Bibel von einem hochmütigen Mann, der in den Tempel geht und sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so ein schlechter Hund bin wie der Pharisäer, wie dieser Zöllner da hinten und ich tue Recht und scheue niemand und ich habe bereits eine Mark 50 für ein Pastor Busch eine Jugendarbeit gegeben und da sagt Gott, hat ja gar nicht gehört, das Gebet des Selbstgerechten, der seine Sünde unten reinpackt und seine bisschen Tugend auf den Tisch legt. Es gibt untaugliches Gebet. Denken Sie mal, im Propheten Jesaja steht, ob ihr schon viel betet, spricht doch Herr, höre ich euch nicht, denn eure Hände sind schmutzig verschuldet. Tut euer böses Wesen von mir, reinigt euch erstmal und dann fangt an zu beten. Das heißt, wenn ich mit meinen Händen meine ganz klar erkannte Sünde festhalten will, kann ich mir das Beten schenken. Dann ist ein falsches Beten. Wenn ich meine klar erkannte Sünde festhalten will, dann kann ich mir das Beten schenken. Ich höre euch nicht, sagt der Herr. Dann kannst du 27.000 Vater unser murmeln. Ich höre sie nicht, sagt der Herr. Im Sprüchen Salomonisch steht, wer sein Ohr abwendet, das Gesetz Gottes zu hören, das Gebet ist ein Gräuel. Es gibt also noch ein untaugliches Beten. Und es ist schrecklich, nicht beten zu können. Verstehen Sie, was das für ein Notschrei ist, Herr, lehre uns beten? Verstehen Sie, was das für eine Notwendigkeit ist, Herr, lehre uns beten? Wir können es nicht, wir sollten es lernen. Und nun kommt mein drittes. Herr, lehre uns beten. Wir können es nicht, wir sollten es können. Wir dürfen es lernen. Wir dürfen es lernen. Und darum sage ich, meine Freunde, lassen Sie uns wirklich ernsthaft mal einen Jahresplan, einen geistlichen Jahresplan für 61 aufstellen. Ein Jahr des Gebetes, wo wir es lernen. Wo wir aufhören mit dieser geistlichen Oberflächlichkeit. Ein Jahr des Segens, wo wir es beten lernen. Wir dürfen es lernen. Herr, lehre uns beten, sagt die Jünger. Ich finde das den schönsten Witz, hätte ich beinahe gesagt. Da sahen sie in Not, Herr, lehre uns beten, und im Moment können sie es. Denn diese Bitte war ja ihr erstes wundervolles Gebet. Herr, lehre uns beten, ist ja gebetet. Denn das ist nämlich beten, so fängt es an, dass ich alle meine Not und meine Sünde und die Dinge, mit denen ich nicht fertig werde und mich Ketten, die ich nicht selber zerreißen kann, Schwierigkeiten in der Familie, mit dem Nachbar, im Geschäft, im Alter, Dinge meines Herzens, Friedelosigkeit, die ich keinem sagen kann, die Angst vor der Zukunft, dass ich das meinem Herrn ausschütte. Die Jünger hatten eine innere Unruhe, wir können ja nicht mal beten, ist ja grausam. Sagen Sie es dem Heiland, das war gebetet. Das war gebetet. Ich las kürzlich in der Zeitung, einen großen Artikel über Schulreform. Das ist ja nun seit die Welt steht, ich glaube, es hat Adam mit Kain und Abel schon angefangen, Schulreform nicht. Und seitdem reformieren wir Schule und werden wohl bis zum jüngsten Tage Schulreform machen. Und da kam ein Wort, da kann man bloß darüber äppeln, nicht? Finden Sie nicht? Ja. Da war ein Wort, das hat mir doll Eindruck gemacht, das hieß Begabtenauslese. Ich dachte, das ist Sache. Dass ein Lehrer so in die Gehirne reinschauen kann und sagen, das ist ein Begabter, Spätentwicklung, so gibt's nicht. Begabtenauslese, die kommen nach vorne. Dann haben wir, wenn das klappt, in 20 Jahren nur noch kluge Politiker, nur noch kluge Wirtschaftsführer. Das ist wundervoll. Begabtenausleser, bin ich erschrocken. Wer will das vornehmen? Wer will sagen, was ihn, ob nicht ein Junge, der jetzt zurückgeblieben ist und so weiter. Ich bin auf einmal erschrocken. Und dann bin ich froh geworden. Lehre uns beten. In der Gebetsschule Jesu gibt es keine Begabtenausleser. Und wenn Sie geistlich unterm Nullpunkt sind und wenn Sie jetzt noch keine Ahnung von Gott haben und wenn Sie in Sünden stecken, bis über beide Ohren, wenn Sie noch gar nicht gewusst haben, dass Sie Sünder sind, wenn Sie vom Christentum so fern sind wie der Mond vom Sirius, Sie dürfen beten lernen. Ich möchte Ihnen Mut machen für das Jahr 61, dass das ein Jahr des Gebetes wird. Sie dürfen beten lernen. Man darf zum Heiland kommen, Herr, lehre uns beten. Der Herr Jesus hat auf diese Bitte hin seine Jünger erstmal das Unser Vater gelehrt, dieses herrliche Gebet. Er hat ja auch gesagt, nicht, sie sind ja noch arge Anfänger, die Jünger, will ich ihnen erstmal so eine Formel geben. Und das ist ja schön, dieses Unser Vater. Wenn wir nicht so was Schreckliches draus gemacht hätten, ne? Liebe Freunde, es ist ein wundervolles Gebet, wenn es mit Verstand gebetet wird. Da macht es die Qualität und nicht die Quantität. Aber die Jünger bekamen dann nach Pfingsten den Heiligen Geist. Und da haben sie gelernt, ihr Herz ganz frei auszuschütten. Und das ist noch größer. Und wissen Sie, wenn wir unter dieser Gebetsschule des Heiligen Geistes sind, dann lernen wir die 6 Stücke zum rechten täglichen Beten hören. Das will ich Ihnen zum Schluss sagen. Ein Christ hat jeden Tag seine stille Viertelstunde, und da sind 6 Stücke, die zum Gebet gehören. Ich sage es denen, die angefangen haben eben. Das ist Anbetung, dass man sich im Kreis der Engel stellt und ihn anbetet, der allein groß ist. Das ist, dass ich ihm danke für alles Gute. Und was haben wir ihm zu danken? Und das ist Beichte, dass ich ihm meine Sünden mit Namen nenne. Ich habe mir vorgenommen, ich will in meinem neuen Jahr ein ganz fundiger Kerl sein. Und da habe ich heute Morgen schon einen ganz dumm angeschimpft mit dem wüsten Schimpfwort. Der war schon wieder alle, nicht? Das muss ich sagen, Herr. Beichte. Hingabe. Herr, nimm mein Leben. Bitte, dass ich alle meine Bitten sagen und Fürbitte, wo ich schließlich für die ganze Welt bete. Darf ich dann nochmal sagen, das gehört zu einem richtigen Gebetsleben. Anbetung, Danken, Beichten, Hingabe an ihn, Bitte und Fürbitte. Das Jahr 61 hat angefangen. Was wird das am Ende für Sie ausgetragen haben? Erhöhung Ihres Bankkontos? Weitere Angst wegen der Berlin-Frage? Viel Nervosität? Eine Fundsferie? Was wird es für Sie austragen? Ich wünsche Ihnen und mir, dass ein Jahr des Gebetes wird, in der Gebetsschule des Heiligen Geistes. Nun wollen wir beten. Ja, Herr Ema, haben wir gehört, dass wir es nicht können. Und da wollen wir es wie die Jünger machen und dich anrufen, in Schrecken und Not und Armut. Herr, lehre uns beten. Amen.